Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Normal ist leichter Schwachsinn. Mit dieser provokativen Behauptung hat der Philosoph Karl Jaspers darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Kategorien normal und nicht normal problematisch und zu hinterfragen sind. Das tun wir auch heute in Kontext zum Auftakt unserer Serie Blickwechsel. Um die Normalen zu verstehen, muss man erst die Verrückten studiert haben, so die These des Bestsellerautors Manfred Lütz. Der renommierte Theologe, Kabarettist und Psychiater ist Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses in Köln. Ihn interessieren die Merkwürdigkeiten der menschlichen Seele. In seinem neuen Buch »Irre, wir behandeln die Falschen« zeigt er, dass ihm der Mensch wichtig ist und nicht die psychiatrische Diagnose. In der Kontextwiederholung erzählt Manfred Lütz, was er unter der Tyrannei der Normalität versteht. Angelika Schett hat sich mit dem eigenwilligen Psychiater unterhalten.
Manfred Lütz, in Ihrem Buch »Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen«, das ist ja mal so ziemlich plakativ. Wenn man das Buch liest, sieht man, dass es sehr viel differenzierter zu und her geht. Aber unter anderem sprechen Sie, und das wiederum bezieht sich auf den Titel, über die Tyrannei der Normalität. Wir kennen die Tyrannei der Intimität, aber gerade der Normalität.
Es gibt ja nicht nur den ganz normalen Wahnsinn, sondern es gibt auch die wahnsinnig Normalen. Das heißt, Leute, die unbedingt immer im Trend liegen wollen. Und dann gibt es natürlich diese Normalisierer, die Ratgeber zum Beispiel. Ulrich Beck, der Soziologe, hat mal gesagt, die Ratgeberliteratur schlage eine Schneise der Verwüstung. Weil es inzwischen tatsächlich so ist, es gibt Ratgeber für alles und jedes. Man ist ja für sich selbst gar nicht mehr kompetent. Das heißt, es gibt im Meinungsbereich inzwischen die Political Correctness. Es ist streng vorgeschrieben, was man sagen muss und was man nicht sagen darf. Und Politikeransprachen werden darauf sozusagen abgesucht, ob die alles gesagt haben, was man sagen muss, und nichts gesagt haben, was sie nicht sagen dürfen. Das ist aber der totale geistige Stillstand. Das ist nur noch langweilig und wir haben es nur noch mit Schablonen zu tun. Und gegen diese Tyrannei der Normalität ist das Buch ein bisschen geschrieben.
Sie schreiben unter anderem ja auch, eigentlich sei doch die ganze Menschheit verrückt, wenn man schon mit diesen Kategorien operiere, wenn wir nur sehen, Kriege etc. etc. Das leuchtet uns ja allen ohne weiteres ein und doch würde man sich ja schwer tun, das unter der Etikette verrückt zu verstehen. Denn verrückt sind doch die, die bei Ihnen in der Klinik sitzen.
Ja, das ist ja genau die Frage, ja. Also so bin ich zu dem Buch im Grunde gekommen. Wenn ich tagsüber mit meinen Patienten hier zu tun habe, ich bin Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses in Köln, ich bin also sozusagen für den Irrsinn des Kölner Südens zuständig, damit man sich da eine Vorstellung von machen kann. Aber wenn ich über Tag mit meinen Patienten zu tun habe, rührenden Demenzkranken, feinsinnigen Schizophrenen, dünnhäutigen Süchtigen, erschütternd Depressiven, hinreißenden Manikern, ja, das sind liebenswürdige Menschen. Dann gucke ich abends bei uns die Nachrichten. Und da sind aggressive Kriegshetzer, Wirtschaftskriminelle, irgendwelche rücksichtslosen Egomanen. Und die behandelt keiner, ja? Das heißt, da kam mir die These, der etwas ketzerische Gedanke natürlich, möglicherweise sind unser Problem gar nicht die Verrückten, sondern unser Problem sind die Normalen. Und wenn man mal sieht, die großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, da wird dann immer gesagt, so laienhaft, ja, der Hitler war verrückt. Der Hitler war nicht verrückt, das ist ja das Dramatische. Wenn Hitler verrückt gewesen wäre, da hätte man mit ein paar Neuroleptika, also ein paar Medikamente gegen Verrücktsein, mit ein bisschen Arbeitstherapie für einen arbeitslosen Kunstmaler in München Millionen Tote verhindern können. Das Dramatische bei Adolf Hitler war, der war nicht verrückt, der war böse, das war ein Verbrecher. Oder auch bei Stalin wird zum Beispiel gesagt, der Mann war krankhaft misstrauisch, so heißt es immer bei Stalin. Der war nicht krankhaft misstrauisch. Diktatoren, die nicht misstrauisch sind, überleben das meistens nicht lange. Der hat Millionen Leute umgebracht und dabei sicherlich auch einige getroffen, die ihm hätten gefährlich werden können. Und die anderen haben sich nicht mehr getraut. Das heißt, die großen Verbrecher sind tatsächlich normale gewesen, in Anführungszeichen. Und ich finde es eine Frechheit, dass Diagnosen, die ja nur dazu da sind, Menschen zu helfen, dass die missbraucht werden, um Verbrecher zu exkulpieren.
Ja, das schreiben Sie auch an einer Stelle, dass wir so leicht bei der Hand sind, wenn uns jemand nicht passt, den als schizophren, schizoid oder was immer wir dann auch sagen, ohne dass wir eigentlich wissen, was das überhaupt ist. Gerade beim Thema Schizophrenie ist Ihnen das ja aufgefallen. Da meinen ja die meisten, wenn man sie fragt, was ist das, die sprechen dann von einer Persönlichkeitsspaltung. Und Sie, und das muss man auch sagen, Ihr Buch ist ja nicht nur ein Pamphlet gegen dieses merkwürdige Verständnis von Normalität und Wahnsinn, sondern es will ja auch klären, was bestimmte Diagnosen, die, wie Sie ja gerade gesagt haben, helfen sollen, was sie eigentlich in Wirklichkeit bedeuten. Nehmen wir mal das Beispiel Schizophrenie.
da bin ich sehr dankbar, dass Sie das schon gleich am Anfang sagen. Also Ziel dieses Buches ist ein bisschen Aufklärung zu leisten. Also das gibt's eigentlich bisher nicht. Auf 185 Seiten die gesamte Psychiatrie und Psychotherapie, alle Diagnosen, alle Therapien und auch so ein bisschen unterhaltsam und allgemeinverständlich. Ich habe das von Deutschlands bekanntesten Psychiatern lesen lassen, die fanden das toll. Und auch von unserem Metzger, und er hat das auch verstanden. Das war Ziel der ganzen Veranstaltung. Und eben tatsächlich für Aufklärung zu sorgen, was Magersucht ist. Das weiß inzwischen, Gott sei Dank, fast jeder. Aber was Schizophrenie ist, wie Sie gerade sagen, das weiß im Grunde keiner. Dabei ist das eine viel häufigere Erkrankung. Schizophren, das ist heutzutage so ein Schimpfwort, wenn irgendjemand selbstwidersprüchlich ist. Dabei sind Schizophrene überhaupt nicht selbstwidersprüchlich. Die gehen davon aus, dass die Nachbarin sie zum Beispiel mit Strahlen bestrahlt. Und die sind dann ganz konsequent. Und das ganze Bild, sozusagen das Weltbild, gruppiert sich sehr konsequent darum. Nur die Grundannahmen sind sozusagen falsch.
Sie haben ja auch ein Beispiel, Franz von Assisi, das ist ja noch interessant, der ja so reizend mit den Tieren sprechen konnte. Und ja, Sie führen da mal aus, wenn der gute Herr heute leben würde, wäre er wahrscheinlich bei Ihnen ein Klient.
Das war zu Beginn meiner Zeit als Psychiater, war das wirklich ein erschütterndes Erlebnis. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich unterhielt mich mit einem tief katholischen Psychiater, ein sehr gebildeter Mann. Und er sagte, wissen Sie, was ich bei Franz von Assisi eigentlich so beeindruckend finde, ist, dass der mit seiner Schizophrenie so gut klargekommen ist. Und da war ich wie vom Donner gerührt. Also wo bin ich denn hier gelandet? Franz von Assisi ist ein Mensch, den ich immer sehr bewundert habe, finde ich sehr beeindruckend. Auch Nichtchristen finden ihn ja toll, ja, der tatsächlich die Natur wiederentdeckt hat und damit auch geistesgeschichtlich eine große Bedeutung gehabt hat. Und diese Psychiater erklären ihn für verrückt. Unglaublich. Und dann habe ich mir mal überlegt, na ja, gut, also Symptome ersten Ranges nach Kurt Schneider für Schizophrenie sind zum Beispiel imperative Halluzinationen, also befehlende Stimmen von Leuten, die gar nicht im Raum sind. Franz von Assisi hat in San Damiano ein kleines Kapellchen wieder aufgebaut, bei dem die Stimme Jesu vom Kreuz gesagt hat, bau meine Kirche wieder auf. Und er hat das ganz konkret, sozusagen konkretistisch, wie wir Psychiater sagen, verstanden und hat das kleine Kapellchen wieder aufgebaut. Nicht die große Weltkirche, sondern das kleine Kapellchen. Und wenn ich mir vorstellen würde, hier bei uns im Kölner Süden, wofür ich hier zuständig bin, würde ein junger Mann in abgerissenen Klamotten irgendeine verfallene Kapelle wieder aufbauen und Polizei würde kommen und fragen, was machen Sie hier eigentlich? Und er würde sagen, ganz fröhlich, wie der Franz so war, das hat mir eine Stimme vom Kreuz gesagt, ich soll die Kapelle wieder aufbauen, dann hätte ich hier bald wahrscheinlich wieder ein belegtes Bett. Also das war erstmal so ein Aha-Erlebnis. Und dann habe ich mir aber überlegt, Moment mal, also hier wird die Psychiatrie dann aber eigentlich hybride. Das heißt, was ist denn eigentlich eine Diagnose? Eine Diagnose ist ja kein Wert an sich. Die Diagnose hat nach Aristoteles ausschließlich den Zweck der Therapie für leidende Menschen. Und wenn es nur Menschen wie Franz von Assisi gegeben hätte, wäre die Psychiatrie nie erfunden worden. Franz von Assisi war außergewöhnlich, aber er hat nicht gelitten. Er war auch nicht kommunikationsgestört. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt von Leiden sprechen kann und dann auch Diagnosen stellen darf, die ausschließlich den Zweck haben, zu therapieren. Also außergewöhnliche Menschen, geniale Menschen unter Diagnosen einzusperren, das ist ein Missbrauch von Psychiatrie.
Ja, Sie sagen es auch ganz deklariert im Buch, Psychiatrie darf nicht das Exzentrische durch Diagnosen ruhigstellen. Und da scheint mir, ist ja eigentlich so ein Balanceakt. Wann ist etwas exzentrisch? Im Sinne von, dass man es eigentlich ja lustig findet, also lustig, ja, speziell, anders, bunter, davon schreiben Sie ja auch. Und wann ist es tatsächlich eine Gefährdung? Man muss ja sagen, Ihr Buch ist ja auch sehr ernst geschrieben in Teilbereichen, wenn Sie eben die verschiedenen Therapieformen vorstellen und wo man die einsetzt und so. Also Sie nehmen das ja nicht alles nur auf die leichte Schulter.
Nein, nein, es ist eine Form, im Grunde auch etwas unterhaltsam, Psychiatrie darzustellen. Aber die Frage nochmal, was ist eigentlich gesund und was ist krank? Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Ich bin zum Beispiel nicht der Auffassung, dass Genie und Wahnsinn eng miteinander zu tun haben, wie die Leute immer sagen. Also wenn jemand wahnsinnig ist, dann ist er nicht genial, sondern ist er schwer gestört. Und wenn jemand genial ist, dann kann er nur genial wirklich sein und das auch umsetzen, wenn er so kommunikationsfähig ist, das auch irgendwie rüberzubringen. Natürlich sind manche geniale Leute skurril, merkwürdig und so, aber es ist ein Missbrauch, darauf dann Diagnosen anzuwenden, um die irgendwie dann in eine Schublade zu sperren. Salvador Dali zum Beispiel, er war ja wahnsinnig fantasievoll, der hat in den 30er Jahren ein Buch über das Menschenrecht auf Verrücktheit geschrieben. Wenn man jetzt wirklich ernsthaft sagen würde, diese verrückten, außergewöhnlichen Typen wären alle krank, dann würde die Welt eigentlich nur noch aus diesen grauen Mäuschen bestehen, diesen Normopathen, die so normal sind, dass es wehtut und kracht, die unsere Gesellschaft inzwischen ja beherrschen. Also ich finde, im Zweifel ist jemand gesund. Das ist mir immer sehr wichtig. Im Zweifel ist er gesund. Wenn er leidet unter einer Außergewöhnlichkeit und wenn er sozusagen in seiner Kommunikation gestört ist, dabei dann auch noch, das ist ein Hinweis auf Krankheit. Und da haben wir verschiedene Worte erfunden, wir Psychiater, die dazu nötig sind, damit wir wissen, was für Therapien wir machen. Also Schizophrenie ist eigentlich nur ein Wort. Natürlich gibt es keine Schizophrenie, es gibt auch keine Depression, es gibt keine Manie, das gibt's alles nicht. Es gibt auch keine Persönlichkeitsstörung. Es gibt nur Menschen, im Moment über 6 Milliarden unterschiedlicher Menschen. Und ein paar von diesen Menschen, die leiden unter bestimmten außergewöhnlichen psychischen Phänomenen. Und da haben wir Worte gefunden, die nützlich sind, damit wir wissen, welche Medikamente wir einsetzen, welche Psychopharmaka wir einsetzen, welche Psychotherapiemethoden wir einsetzen. Dazu brauchen wir eine Diagnose, um etwas zu tun, was dann hilfreich ist und nicht irgendwie mit der Gießkanne dann über alle psychisch Kranken zu gehen und zu sagen, naja, ein bisschen Ruhe und Entspannung, dann geht's denen besser. Das wäre natürlich Quatsch.
Es ist ja auch wichtig, an verschiedenen sogenannten Diagnosen zu fragen, was ist das Gute am Schlechten? Das machen Sie auch in Ihren verschiedenen Ausführungen. Und damit zeigen Sie ja auch, dass man all diese Symptome nicht nur so defizitär angehen sollte, sondern dass da möglicherweise auch für die Betroffenen, die leiden, noch was Gutes drin liegt. Und ich nehme nicht an, dass Sie aus der Not ausschließlich eine Tugend machen wollen.
Ich glaube, dass wenn wir psychische Krankheiten und psychisch Kranke in unserer Gesellschaft mal wieder als Ressourcen auch sehen, als Farbklecks in dieser Gesellschaft, die halten sich ja nicht an die Regeln der Normopathen. Das sorgt dafür, dass die humane Temperatur in unserer Gesellschaft nicht unter den Gefrierpunkt sinkt. Dann glaube ich, können wir profitieren von den psychisch Kranken, die zurzeit immer noch so ausgegrenzt durch die Gegend laufen. Natürlich, wir haben sie Gott sei Dank jetzt rausgeholt aus diesen Anstalten auf der grünen Wiese, sie sind mitten in unseren Städten. Aber die Leute haben den Eindruck, da gibt es so viele Ausbildungen, um mit denen umzugehen. Da muss ich erst eine Universitätsausbildung haben, um einen Schizophrenen mal nach dem Bahnhof zu fragen. Und das ist natürlich Quatsch und führt dazu, dass die Menschen zwar mitten unter uns leben, aber doch ausgegrenzt sind. Und da will das Buch ermutigen, zu sagen, reden Sie mal mit den Leuten. Ja, das beste Gespräch für einen Schizophrenen ist nicht das Gespräch mit uns Psychos, sondern ein Gespräch mit Bäckern, Metzgern, Verkäuferinnen. Und nur wenn das nicht möglich ist, dann ist das Gespräch mit uns wichtig, damit möglichst schnell wieder diese besten Gespräche möglich sind mit Bäckern und so weiter. Das heißt, gesellschaftlich sollten wir die mal als Ressourcen sehen, aber auch individuell. Paul Watzlawick hat ein Buch geschrieben, Was ist das Gute am Schlechten? Ich habe den noch kennengelernt, der hat mal ein Vorwort zu einem meiner Bücher geschrieben, leider verstorben. Und Watzlawick war ja auch ein wahnsinnig witziger Mann, sehr geistreich, ein Psychotherapeut, der versucht hat, die Ressourcen, die Fähigkeiten der Leute zu sehen. Wenn Sie zum Beispiel einen depressiven Menschen fragen, also das normale, illustrierte, gebildete Publikum wird sich denken, wenn ich einem depressiven Menschen begegne, was frage ich den am besten? Frage ich den doch am besten, warum sind Sie eigentlich so depressiv? Da kann er das Ganze mal rauslassen, hydraulische Form der Depressionsbahn, oder ist das draußen? Wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, der wird wissen, das ist völliger Quatsch. Wenn jemand eine Dreiviertelstunde lang Ihnen das ganze Elend seines Lebens erzählt hat, womit das alles zusammenhängt, das Schlimme jetzt, dann geht es ihm nach dieser Dreiviertelstunde nicht besser, sondern jetzt geht es ihm richtig schlecht und er weiß jetzt auch noch warum. Das heißt, Sie haben wissenschaftlich gesprochen, seine Symptome sozusagen in seiner Lebensgeschichte verankert. Und da man die Lebensgeschichte nicht verändern kann, die ist ja nun mal Geschichte, unterstellt das suggestiv, dass auch die Symptome nicht sehr veränderbar sind. Und das ist eine ganz schlechte Suggestion. Das heißt, wir fragen zum Beispiel in depressiven Menschen heutzutage Fragen wie die, sagen Sie mal, wie haben Sie das mit Ihrer Depression eigentlich so lange durchgehalten? Und darauf wird der gleiche Patient Ihnen eine ganz andere Antwort geben. Der gleiche Patient wird Ihnen sagen, dass er immer noch ein bisschen malen konnte, ein bisschen spazieren gehen konnte, ein paar Freunde besuchen konnte, nicht so viel wie sonst, weil er depressiv ist. Das heißt, der gleiche Patient wird Ihnen von dem erzählen, was ihn trägt, was ihm Kräfte gibt. Und womit wollen Sie denn Therapie machen, wenn nicht mit den Kräften des Patienten? Das liebevoll auszubauen, mehr davon zu machen, was funktioniert, das ist Sinn moderner Psychotherapie.
Um nochmal kurz auf die Schizophrenie zu kommen, man hat vor diesen Menschen ja auch Angst und denkt, die sind unberechenbar, die hören irgendwelche Stimmen, die ihnen möglicherweise einflößen, einen abzustechen. Ich sage jetzt mal so grobschlächtig daher.
Aber erstmal muss man gleich schon mal dazu sagen, was sehr wichtig ist, ist, man bekommt das ja weg. Schizophrene sind nicht Schizophrene ihr ganzes Leben lang. Ein Drittel der Schizophrenen werden gesund. So gesund wie Sie und ich. Also mit den Macken, die wir beide haben, ja. Aber gesund. Ein Drittel der Schizophrenen werden auch wieder berufstätig. Ein weiteres Drittel. Und nur ein Drittel bleibt chronisch psychisch krank und kann dann aber heutzutage in Wohngemeinschaft mit Hilfen sehr gut mitten in unserer Gesellschaft leben. Von daher sind die Klischees, die im Kopf sind, ja, das ist alles gefährlich und unheimlich, die sind wirklich falsch. Ich werde häufig von Fernsehsendern gefragt, wenn irgendein psychisch kranker Schizophrener was weiß ich, ein Verbrechen begangen hat oder so, wie das einzuschätzen ist. Und dann sage ich meinen Teil dazu, aber am Schluss sage ich dann immer, im Übrigen muss ich hier mal feststellen, psychisch Kranke insgesamt werden weniger häufig straffällig als Normale. Also hüten Sie sich vor Normalen. Aber ganz ernsthaft dazu nochmal gesagt, natürlich sind Schizophrene im hochakuten Schub manchmal etwas unberechenbar. Dann sind sie aber übrigens auch meistens in stationärer Behandlung. Das heißt, wenn sie selbst- oder fremdgefährdend sind, dann sind wir Psychiater da auch in den Kliniken dazu da, um ihnen zu helfen. Wenn sie draußen leben, sind sie liebenswürdige, sehr sensible Menschen. Es ist übrigens mal untersucht worden, dass Schizophrene, die Auto fahren, die Medikamente nehmen, ja, aber die dämpfen sie nicht, also sie sind dann durchaus wach, die Medikamente nehmen und Auto fahren, weniger Unfälle haben als normale, weil die um ihre Krankheit wissen und vorsichtiger fahren als normale.
Sie schreiben ja auch über eine manische Patientin, die, als Sie noch in die Vorlesung gingen, zu einem Professor Vogel stürmte. Und das war wirklich rührend zu lesen. Und ich möchte Sie bitten, mir diese Stelle vorzulesen. Die Dame ist voll auf der manischen Seite und platzt in diese Vorlesung rein und spricht.
Ohne Punkte und Komma sprudelten die Worte aus ihr heraus. Gestern sei sie wieder mit dem Bus gefahren. Da hätte sie richtig eine Show abgezogen. Die Leute hätten das super gefunden. Sie hätte fast Standing Ovations bekommen. Und überhaupt, Vögelchen, was siehst du mich denn hier dauernd? Du duzt mich doch sonst auch immer. Die Leute sind heutzutage so schüchtern. Gestern in der Metzgerei, da habe ich die Verkäuferin mal gefragt, ob sie schon mal fremdgegangen sei. Du, die lief ganz rot an und stotterte rum. Dabei hätten sich die vielen Kunden sicher sehr dafür interessiert. Aber macht nichts. Kundschaft ist ja überall wichtig. Auch hier bei euch. Vögelchen, was tun denn all die Leute hier? Das sind Studenten. Dann bin ich hier also Studentenfutter. Das habe ich übrigens nie gemocht, war viel zu klebrig. Gemocht habe ich meinen Willi. Der hat immer alles getan, was ich wollte. Dann war der irgendwann weg. Nein, genauer gesagt, ich war weg. Mit dem Taxi nach Hamburg. Wir haben's ja. Einmal mit dem Taxi von Bonn nach Hamburg, Kaffee trinken an der Außenalster und dann wieder zurück. Das wollte ich schon immer mal. Es war herrlich. Vögelchen, du hast übrigens deine Fingernägel nicht geschnitten. Du musst dich ein bisschen besser pflegen. Du sagst ja gar nichts. Da gehe ich lieber wieder. Fühlen Sie sich eigentlich krank? Krank? Wie kommst du denn darauf? So gesund wie jetzt war ich noch nie. Du bist zwar Professor, aber du kennst dich nicht aus, gesunde Menschen als krank zu bezeichnen. Du willst ja bloß deine Betten belegen. Ich bin so kreativ wie nie. Deswegen komme ich gar nicht mehr zum Schlafen. Haben Sie noch etwas Wichtiges zu sagen? Nee, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich bin weg. Passt schön auf, vom Vögelchen kann man viel lernen. Sprang auf, schnappte ihr Handtäschchen, wirbelte es wieder um den Zeigefinger und verließ unter dem herzlichen Beifall von uns Studenten den Saal.
Man muss natürlich sagen, nach der Manie wird's dann wieder furchtbar unlustig. Aber jetzt mal so als Ausschnitt einer solchen Wirklichkeit. Die platzt also in die Vorlesung rein, die hat überhaupt keine Angst vor Professor Vogel, den sie ja Vögelchen nennt und so. Was ist da das Besondere an dieser Geschichte? Sie spiegelt ja eine gesellschaftliche Realität in dem, was Sie da aufgeschrieben haben mit der Metzgersfrau, dass die anderen auch ganz gern zugehört hätten. Also ganz viele so Sehnsüchte, die wir ja alle kennen, bedient sie gut. Leistet sich das aber irgendwie nur in dieser Manie.
Ja, manische Menschen sind ja eigentlich normal. Das sind ganz normale Leute, gescheit, normal, gehen ihren Beruf nach und dann haben die mal eine Phase, da gehen die über Tisch und Bänke. Sind übertrieben lustig, fällt hier im Rheinland gar nicht besonders auf, wird in Westfalen immer stationär behandelt, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Also, das ist nur eine Phase. Und in dieser Phase gehen sie tatsächlich über Tisch und Bänke und ich mag Maniker wahnsinnig, weil die tatsächlich Grenzen überschreiten und die sehen wirklich Dinge, also die Fingernägel beim Vögelchen und so, die wirklich unangenehm sind. Nerven natürlich die Umgebung und für die armen Maniker ist das Problem, an der Manie leidet die Umgebung, an der Depression leidet der Depressive. Wenn jemand depressiv ist, dann haben alle Leute Mitgefühl und wollen helfen und so. Ein Maniker, der geht den Leuten auf die Nerven. Das Problem ist allerdings in der Manie und deswegen ist das nicht nur lustig, ja, dass ein Mensch in einer manischen Phase dann, wie gesagt, nach Hamburg fährt mit dem Taxi auf das eigene Geld, sich finanziell ruiniert, möglicherweise fremd geht, alles Mögliche macht, was er sonst gar nicht machen würde und damit sein Leben ruinieren kann. Und deswegen ist das ja auch ein ethisches Problem. Normalerweise kommen Menschen zum Arzt und haben eine Not, haben ein Leid und wir helfen ihm. Aber ein Maniker, der hält sich für überhaupt nicht krank, das habe ich ja auch berichtet. Dürfen Sie einen Menschen, der eigentlich glücklich ist, sozusagen wieder unglücklicher machen? Aber Sie dürfen es deswegen, weil Sie im Grunde im Geschäftsführung, im Auftrag des Patienten nach der Phase haben. Weil nach der Phase, dann sieht er, was er alles angerichtet hat und ist manchmal reaktiv, dann depressiv, weil er sieht, wie schrecklich das alles war und ist auch peinlich, sodass man diese Menschen doch behandeln muss. Das heißt aber nicht, dass man mit ihnen nicht vital umgeht. Also ich gehe da nicht jetzt traurig auf so einen Maniker zu und sage, es ist ja schrecklich, dass sie wieder ihre Phase haben. Da hält er mich für völlig abgedreht und redet auch gar nicht mit mir. Sondern man muss immer so eine Gratwanderung machen. Das heißt, man muss einerseits schon immer respektvoll mit dem Patienten reden. Und man muss auch immer im Blick haben, das ist jetzt eine manische Phase. Der Mensch darf sich nicht lächerlich machen. Denn der Mensch im Nachhinein weiß genau, was ich gesagt habe in der manischen Phase. Und wenn ich da einfach nur rumgeblödelt habe mit ihm, dann wird er den Eindruck haben, ich habe ihn nicht wirklich respektiert in seiner Würde. Andererseits, wenn er hinreißend witzig ist, was die manchmal sind, ja, dann haben sie auch das Recht, dass man mal lacht.
Was bei Ihnen im Buch ja ganz klar wird, alle Diagnosen, die Sie da durchqueren mit den entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten, die Sie ja auch sehr seriös auflisten, es ist ja ein Buch, das auch orientiert und nicht nur zum Lachen anregt, aber das auch. Da zeigen Sie ja eine Welt, Sie haben es auch schon zu Beginn gesagt, so der Feinfühlige, der Sensible, Süchtige und so weiter. Also eigentlich lauter Eigenschaften, die den Menschen zum Menschen machen. Konstatieren Sie bei denen, die bei uns solche Diagnosen haben, jenseits der Normalität. Und ein bisschen ist es ja so, dass Sie dann auf der anderen Seite die Normalen nehmen, bei denen Sie sich ja auch im Nachwort fast entschuldigen, weil Sie die ja ein bisschen beleidigen. Das sind so ein wenig eben diese grauen Mäuse, unlustig, fantasielos, uneinfühlsam, funktionierend, eigentlich also geradezu eine Fehlbesetzung für ein lebendiges Leben. Lassen Sie das so stehen?
Nee, das lasse ich nicht so stehen. Das war ein Problem bei dem Buch. Ich habe das Buch von einigen Leuten lesen lassen, von einigen der bekanntesten deutschen Psychiater, Klaus Dörner, Urstein der Sozialpsychiatrie, damit einem sozusagen nicht die Fachwelt in den Rücken fällt. Das muss ja seriös sein. Wenn Sie ein populäres Buch schreiben, muss es trotzdem stimmen. Es ging darum, das auch ein bisschen unterhaltsam zu tun. Und einige Leute fanden dann, ich gehe mit den Normalen so heftig um. Und sie waren mich so ein bisschen beleidigt am Anfang. Und dann habe ich es für Leute, die vielleicht nicht ganz so meinen Humor teilen, am Schluss aufgelöst. Und eigentlich nicht gesagt, dass ich mich bei den Normalen entschuldigen will, sondern ich habe gesagt, ich würde mich jetzt eigentlich bei den Normalen entschuldigen, aber ich tue das deswegen nicht, weil aus meiner Sicht gibt's die gar nicht. Es fehlt am Objekt. Jeder Mensch ist nämlich außergewöhnlich im Grunde. Nur jeder von uns, und das meine ich dann schon ernst, ist immer in der Gefahr, normalisiert zu werden. Von der Gesellschaft so normalisiert zu werden, dass er nur noch das tut, was man so tut, was so üblich ist, sodass nachher auf dem Grabstein steht, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Ja, das wäre doch enttäuschend. Also im Grunde ist das Buch ein bisschen neben der Aufklärung über die gesamte Psychiatrie und Psychotherapie eine Aufforderung, Leute, guckt mal, was ihr selbst an Außergewöhnlichkeit in euch habt, uniformiert euch nicht das ganze Jahr. Das heißt nicht, dass Normalität nicht auch wichtig ist. Müssen wir jetzt auch mal ernsthaft drüber reden. Natürlich, ohne Regeln kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Damit man Zeit und Kraft dafür hat, das Außergewöhnliche, was das Leben ja jeden Tag bietet, wenn man genau hinguckt, das wirklich auch aufzunehmen und zu genießen. Und ich finde, die psychisch Kranken, die stellen die Außergewöhnlichkeit, die in jedem Menschen ist, ungehemmter dar. Das heißt, das mal nicht als Störung unsere normalen Abläufe zu sehen, sondern als zusätzliche Farbigkeit, als mehr Esprit in der Gesellschaft, das soll eigentlich auch das Buch ein bisschen erreichen.
Nochmal ganz zusammengefasst gefragt, Sie haben ja auch schon gesagt, wir beide haben Macken, jeder Mensch hat Macken. Es ist undenkbar, dass jemand keine hat. Aber vielleicht ist das auch zu wenig klar. Also vielleicht müssen wir, aus was für Gründen auch immer, diese ganze Normalität nach außen dauernd demonstrieren, weil jegliche soziale Auffälligkeit doch auch gerne gefahndet wird. Das muss man schon so sagen. Also das Spielfeld, die Spielmöglichkeiten in Institutionen, im gesellschaftlichen Abläufen ist doch sehr, sehr karg. Und wer uns jetzt zuhört, kann ja denken, gut, der Manfred Lütz, der hat da seine Chefarztstelle und er hat mit diesen besonderen Menschen, lustigen Menschen, fantasievollen Menschen, leidenden Menschen zu tun. Der kann das, der hat auch eine Optik dafür. Aber wir, die wir da immer ordentlich in unser Büros oder ich weiß nicht wohin wandern, wie sollen wir denn das hinbekommen? Also wenn wir jetzt so, wie der es jetzt schildert, auftreten, ja, dann würden wir sanktioniert.
Ja, aber da soll das Buch ja im Grunde ein bisschen auffordern, mal bei sich selbst auch die Außergewöhnlichkeiten zu sehen und auch bei seiner Umgebung die Außergewöhnlichkeiten zu sehen und die vielleicht auch ein bisschen mehr zu leben. Nicht im totalen Chaos natürlich, aber die ein bisschen mehr zu leben. Und wenn man bedenkt, ein Drittel der Schweizer sind irgendwann im Leben mal psychisch krank. Ein Drittel, das ist sehr viel. Und da soll das Buch dazu führen, dass die ihre eigene psychische Erkrankung mal ein bisschen besser begreifen. Ich erlebe häufig Patienten, die lange Zeit eine Diagnose haben, die ihnen nie jemand erklärt hat. die das nie verstanden haben, die immer ein paar Fremdworte nur an den Kopf geworfen bekommen, aber nicht erklärt bekommen, was es eigentlich ist. Also für dieses ein Drittel Schweizer ist das Buch geschrieben, aber eben auch für die zwei Drittel anderen Schweizer, die ja Angehörige haben, die psychisch krank sind. Jeder Schweizer hat irgendeinen Angehörigen, der psychisch krank ist. Das würde ich jetzt einmal behaupten. Sie wissen das nur nicht immer. Denn davon wird nicht geredet. Also da gibt's irgend so eine komische Tante, da weiß man nicht so richtig, ja. Und da hat man immer nur so ein bisschen getuschelt. Wenn man sich mal genau dafür interessiert, dann erlebt man das so. Und wenn das Buch da ermutigen kann, dass man das ein bisschen mehr versteht, dass es Aufklärung leistet, aber auch, dass dann nicht in der Weise macht, dass man immer so pathetisch wird. Also das Problem ist ja, wenn es um psychische Krankheit, um leidende Menschen geht, wenn die Leute immer ernst, dann ist so Feierstunde, der Bundespräsident tritt auf und man muss was tun, die Gutmenschen kommen, moralinsauer wird das alles und es ist nicht so besonders spaßig und dann sagt man, jetzt gehe ich mal wieder einen trinken, ja, das reicht mir jetzt mal. Das ist ja nicht vital, das ist nicht das Leben. Und das haben die psychisch Kranken auch nicht verdient. Natürlich sollen wir auch moralisch denken da und sozial denken, aber dass das auch Farbtupfer in unserer Gesellschaft sind und dass das rührende Menschen sind. Ich würde sagen, dass jemand etwas verpasst, wenn er nicht auch mal mit psychisch Kranken zu tun hat. Selbst wenn jemand einen tief depressiven Menschen in seiner depressiven Phase, das ist jemand ja nicht das ganze Leben lang, sondern in einer Phase kennenlernt, dann kann dieses Kennenlernen einerseits dazu führen, dass er einen sehr sensiblen Menschen, einen beeindruckenden Menschen kennenlernt. Andererseits, wenn er selbst mal eine Krise hat, ja, dann denkt er sich vielleicht, ja, ja mal, also dem gegenüber ist das ja sowas von banal. Ich habe hier mal gerade Stress mit meinem Chef, ja gut, aber mit meiner Frau klappt's gut und mit den Kindern klappt's gut und so. Warum rege ich mich da eigentlich so auf und gehe dann abends vielleicht doch mal einen trinken und sage, das ist eigentlich ganz schön, das Leben. Also ich ende damit, dass tatsächlich auch ganz ernsthaft ein Problem damit gibt, dass wir immer weiter normalisiert werden. Und Friedrich Nietzsche ist ja einer der originellsten Denker eigentlich gewesen, der mich immer sehr beeindruckt hat. Und der hat eben die Sorge, in seinem Also sprach Zarathustra, dass die Menschen nachher nur noch so normalisiert, klein und nicht mehr wirklich kreativ sind. Und dieses Zitat lese ich mal eben vor. Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Man ist klug und weiß alles, was geschehen ist. So hat man kein Ende zu spotten. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht. Aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Und was meint das?
Ja, ich finde so hellsichtig bei Nietzsche, dass er sagt, die Leute sehen nicht mehr das Große, das Ergreifende, sondern nur so Kleinigkeiten und spotten über alles. Das heißt, distanzieren sich von allem, leben nicht mehr wirklich vital mit. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht. Sex heutzutage dauernd das Thema, nicht wahr? Das aber auf Dauer natürlich auch schal wird, sodass 22-Jährige manchmal schon einfach keinen Bock mehr drauf haben, weil sie finden, das ist alles nur noch langweilig. Aber man ehrt die Gesundheit, die Gesundheitsreligion. Da habe ich mein eigenes Buch drüber geschrieben, Lebenslust über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit, nicht? Dass die Leute heute nur noch vorbeugend leben und nachher gesund sterben.
Also das würde ganz zum Schluss jetzt auch heißen, dass die Normalität alles so kleindimensioniert.
Ja, ich glaube in der Tat. Das ist eigentlich die Tyrannei der Normalität ist eigentlich die Herrschaft der Spießer, des Spießertums, des Kleinlichen, des Kleinkarierten. Und ich glaube, kein Mensch ist wirklich Spießer. Kein Mensch ist wirklich kleinkariert, wenn man genau hinguckt und wenn er selbst bei sich mal genau hinguckt und sich mal erlaubt, er selbst zu sein.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.